Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Mappus wegen des Verdachts der Untreue. Allerdings geht es nicht um persönliche Bereicherung. Anlass ist der Rückkauf von Anteilen des Stromversorgers NBW durch die Landesregierung vor anderthalb Jahren. Mappus hatte das Geschäft als Schutzmaßnahme vor ausländischen Heuschreckeninvestoren bezeichnet. Der Kaufpreis war nach einem Gutachten der grün-roten Landesregierung um mindestens 840 Millionen Euro zu hoch.
Polizei bei Stefan Mappus, dem ehemaligen Ministerpräsidenten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt Verdacht der Untreue. In mehreren Städten werden Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.
Wir haben zahlreiches Material, also Datenträger und schriftliche Unterlagen, sichergestellt, die wir nun auswerten müssen.
Rückblick. Ende 2010 kaufte der damalige Ministerpräsident Mappus vom französischen Unternehmen EDF Anteile des Energieversorgers NBW zurück. Der Preis 4,7 Milliarden Euro. Beraten wurde Mappus von Dirk Notheis, damals Deutschlandchef der Investmentbank Morgan Stanley, ein Freund von Mappus. Notheis soll Beihilfe zur Untreue geleistet haben. Der Landtag war dagegen nicht eingebunden. Verfassungswidrig ist das, sagte der Staatsgerichtshof. Ein Untersuchungsausschuss prüft seit längerem die Hintergründe. Auch der Landesrechnungshof kritisierte in diesem Papier, der Kauf sei schlecht vorbereitet gewesen, dem Land könne ein finanzieller Nachteil entstanden sein. Konkreter wird ein anderes Gutachten, das die grün-rote Landesregierung heute vorstellte.
Die Regierung Mappus, Herr Mappus, haben das Land um mindestens 840 Millionen Euro geschädigt. Und deshalb wollen wir diesen Schaden wieder haben.
Selbst CDU-Parteifreunde distanzieren sich von Mappus.
Wahr ist, dass Stefan Mappus in einer sehr unangenehmen Situation sich befindet. Und ich wehre mich auch dagegen, wenn jetzt versucht wird, die gesamte Union dort hineinzuziehen.
Die Anwälte von Stefan Mappus wiesen die Vorwürfe zurück. Mappus habe ausschließlich im Interesse des Landes Baden-Württemberg gehandelt.
Die Fehler des Verfassungsschutzes im Zusammenhang mit der Neonazi-Mordserie kosten einen weiteren Geheimdienstchef den Posten. Der Präsident des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz Boos hat um seine Versetzung gebeten. Protokolle über eine Telefonüberwachung sind nach Angaben des Innenministeriums in Dresden erst jetzt gefunden und an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss weitergeleitet worden. Bislang hatte Sachsen betont, es habe bereits alle Dokumente offengelegt. In der Politik wächst die Sorge, dass sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über Euro-Rettungsschirm und Fiskalpakt länger hinzieht als erwartet. Bis in die Abendstunden waren gestern in Karlsruhe die Argumente für und gegen den dauerhaften Euro-Rettungsschirm und den Fiskalpakt ausgetauscht worden. Die Befürworter warnen vor Verwerfungen auf den Finanzmärkten, wenn die Entscheidung noch einige Monate auf sich warten lässt.
Ein entspannter Termin für den Finanzminister bei der IHK in Erfurt. Am Tag nach der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht zu Fiskalpakt und Rettungsschirm ESM. Das Gericht schließt nicht aus, sich mehr Zeit zu lassen als die üblichen 3 Wochen für eine Eilentscheidung. Zeit, die es in der Eurokrise eigentlich nicht gibt.
Die Finanzmärkte sind hochnervös und je schneller es geht, dass diese Verträge in Kraft treten, aber es gibt auch Italien, die sind auch noch nicht mit der Ratifizierung fertig, umso eher können diese Verträge auch ihren Beitrag leisten, um die Vertrauenskrise im Euro zu bekämpfen.
In der Verhandlung hatten die Richter ein längeres Verfahren erwogen. Dauer statt 3 Wochen etwa 3 Monate. Doch am Ende würde auch nur ein vorläufiger Bescheid stehen. Voraussetzung: Bundespräsident Gauck wartet zu lang mit seiner Unterschrift unter die beschlossenen Gesetze. Verständnis bei den Grünen.
Ich glaube, eine Entscheidung, die einstweilige Anordnung ergeht zunächst, würde mehr Unruhe auf den Märkten verursachen als auch eine gründliche vorbereitete Entscheidung, die den Rettungsschirm am Ende in Kraft treten lässt.
Kläger wie der Fraktionsvorsitzende der Linken, Gregor Gysi, haben dagegen Zweifel. Bei dieser langen Beratungszeit könnten die Richter auch gleich richtig entscheiden über die Rechtmäßigkeit von Fiskalpakt und ESM.
Wenn Sie sowieso 2 bis 3 Monate Zeit kriegen, dann können Sie eigentlich auch gleich das Hauptsacheverfahren machen und in der Sache selbst entscheiden.
Auf den nächsten Euro-Rettungseinsatz, diesmal 30 Milliarden Euro für die spanischen Banken, haben die Klagen übrigens keinen Einfluss.
Wir haben noch einen vorläufigen Rettungsschirm, der ja noch genügend Potenzial bietet für das, was jetzt an Entscheidungen ansteht. Ich sehe da nicht die Probleme, die andere befürchten.
Der Bundestag wird am 19. Juli über die Spanienhilfe abstimmen. Wann eine Entscheidung über das weitere Verfahren in Karlsruhe über die Klagen gegen ESM und Fiskalpakt fällt, ist dagegen noch offen.
Das hochverschuldete Spanien bekommt Hilfen aus dem Euro-Rettungsfonds. Im Gegenzug muss das Land aber noch strikter sparen als bisher geplant. Ministerpräsident Rajoy stellte heute im Parlament in Madrid ein neues Sparprogramm vor, das den Haushalt bis Ende 2014 um 65 Milliarden Euro entlasten soll. Angestellte im öffentlichen Dienst und Arbeitslose müssen sich auf weniger Geld einstellen, Steuern sollen erhöht und die Etats der Ministerien gekürzt werden.
Für Ministerpräsident Rajoy war es heute kein leichter Gang vors Parlament. Er musste weitere Grausamkeiten verkünden. In gut zwei Jahren will er 65 Milliarden Euro einsparen. So sollen öffentliche Unternehmen privatisiert, das Arbeitslosengeld gekürzt und die Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte erhöht werden. Gegen eine solche Anhebung hatte sich der Regierungschef lange gewehrt. Es tut weh, wenn die Steuern steigen, erklärte Rajoy, aber wir müssen diese Opfer für unser Land bringen. Mit dem Reformpaket folgt Rajoy Auflagen aus Brüssel. Dort hat man die Freigabe von 30 Milliarden Euro für Spaniens marode Banken beschlossen. Im Gegenzug muss das Land weitere Sparanstrengungen unternehmen. Aber Analysten warnen vor zu tiefen Einschnitten. Natürlich muss gespart werden, aber das kann man nur tun, wenn die Wirtschaft wächst. Spanien befindet sich in einer Rezession. Es braucht Impulse von außen, aber auch die gibt es nicht. So kann man die Verschuldungskrise nicht lösen. Im Schatten der Bankentürme demonstrierten heute Bergarbeiter den ganzen Tag über in Madrid. Sie fürchten um ihre Jobs, weil die staatlichen Subventionen gekürzt werden. Am Nachmittag kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Demonstranten sollen Flaschen und Steine geworfen haben. Der Unmut gegen die rigide Sparpolitik der spanischen Regierung wächst.
Analysen und Hintergründe zur spanischen Finanzkrise und zum Sparpaket finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Der rumänische Ministerpräsident Ponta muss sich in Brüssel kritischen Fragen zu seiner Regierungspolitik stellen. Nach dem Treffen mit Ponta sagte EU-Parlamentspräsident Schulz, er habe deutlich gemacht, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Teil des europäischen Wertefundaments seien und keine Ausnahme duldeten. Ponta führt derzeit einen innenpolitischen Machtkampf gegen den konservativen Staatschef Basescu und treibt dessen Amtsenthebung voran.
Den Präsidentenpalast in Bukarest musste Rumäniens Präsident Traian Băsescu gestern vorläufig verlassen. Aber eigenhändig hinter dem Steuer eines heimischen Billigautos inszenierte er sich als Mann des Volkes. Die gewohnte Staatskarosse fuhr hinterher. Ende des Monats steht die Volksabstimmung über seine Amtsenthebung an. Dass Rumäniens Regierung allerdings schnell noch die Regeln dafür verändert hatte, ist einer der Gründe, warum Rumäniens Justizminister sich heute kritischen Fragen der zuständigen EU-Kommissarin ausgesetzt sah. Viviane Reding nannte Druck auf die Justiz, Einengung des Verfassungsgerichts und den Rausschmiss eines Ombudsmanns für die Korruptionsbekämpfung. Ich mache mir ernsthafte Sorgen über diese Entwicklungen. Gegenüber dem Präsidenten des Europäischen Parlaments versuchte Rumäniens Regierungschef Viktor Ponta heute vor allem zu rechtfertigen, warum er wichtige Gesetze durch Notverordnungen geändert hatte, offenkundig ohne zu überzeugen. Solche Änderungen erfordern ein sauberes demokratisches Verfahren mit einer breiten Diskussion im Land. Jede Maßnahme, die nötig ist, um das Vertrauen in das demokratische Handeln unserer Institutionen wiederherzustellen, werden wir ergreifen, lenkte Ponta heute ein. Erst Ungarn, jetzt Rumänien. Wieder muss die EU in einem jungen Mitgliedstaat an die demokratischen Regeln erinnern, diesmal offenbar erfolgreicher. Dabei gibt es dafür eigentlich schon bei der Aufnahme von Ländern in die EU strenge Kriterien. Aber da hat Europa manchmal beide Augen zugedrückt.
In Bosnien haben Zehntausende an die Opfer des Völkermordes vor 17 Jahren erinnert. Sie versammelten sich vor den Toren der Stadt Srebrenica zu einer Trauerfeier. Dort hatten am 11. Juli 1995 bosnisch-serbische Truppen mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer getötet. Das Massaker von Srebrenica gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Namen über Namen. 520 sind es heute. Es ist immer wieder ein hochemotionaler Moment für die Hinterbliebenen, wenn die sterblichen Überreste der Opfer endlich bestattet werden können. Über 30.000 bosnische Muslime kommen in Srebrenica zusammen, um zu trauern. Der Friedhof muss jedes Jahr stark erweitert werden. Fast 2.000 Opfer sind immer noch nicht identifiziert. Die meisten Angehörigen hatten jahrelang auf diesen Moment gewartet. Srebrenica, das sind über 8.000 Männer, die nachweislich getötet wurden oder bis heute vermisst werden. Die UN-Schutzzone konnte sie nicht retten. Irgendwo in den Bergen über der Stadt, 11. Juli 1995, serbische und bosnisch-serbische Paramilitärs erschießen muslimische Gefangene. Ein serbischer Soldat filmt mit. Im vorigen Jahr haben sie ihren Bruder beigesetzt, heute den damals minderjährigen Sohn. 10 Verwandte, immer noch ein Vermisster in der Familie. Das Leid hört nicht auf. Da ist noch für viele Jahre Arbeit, sagt er, bis sie die vielen Vermissten gefunden haben. Srebrenica in der bosnisch-serbischen Teilrepublik. Serben sind heute kaum auszumachen. Der frühere serbische Präsident hatte sich 2010 noch an dieser Stelle für das Massaker entschuldigt. 17 Jahre nach dem Massaker, 20 Jahre nach Kriegsbeginn, versucht Serbiens neuer Präsident Nikolic, die Kriegsgräuel zu relativieren. Srebrenica sei zwar ein Verbrechen gewesen, aber kein Völkermord. Die Entschuldigung seines Vorgängers Tadic wollte er nicht wiederholen und logischerweise ist er heute auch nicht hierher gekommen.
In Kabul haben mehr als 100 Frauen und Männer gegen die Hinrichtung einer 22 Jahre alten Afghanin protestiert. Auf Plakaten forderten sie die Regierung auf, mehr für die Rechte von Frauen in dem Land zu tun und die Täter zu bestrafen. Präsident Karzai verurteilte die Tat, die erst durch ein Video bekannt wurde. Es tauchte vor 10 Tagen auf und zeigt, wie die Frau unter dem Beifall von männlichen Zuschauern von mehreren Kugeln niedergestreckt wird.
In der Europäischen Union sollen ab 2020 strengere Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß von Autos gelten. EU-Klimaschutzkommissarin Hedegaard präsentierte in Brüssel ein entsprechendes Papier. Demnach soll für Pkw der durchschnittliche CO2-Ausstoß von derzeit rund 130 auf 95 Gramm pro Kilometer sinken. Die EU verspricht sich davon neben einem verbesserten Klimaschutz mehr Wettbewerb unter den Autobauern und geringere Spritkosten für die Verbraucher. Die Lottozahlen 11, 16, 21, 29, 32, 43, Zusatzzahl 25, Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 0, 0, 7, 3, 4, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 3, 3, 2, 3, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. Juli.
Bis zum Wochenende ändert sich an dem kühlen und unbeständigen Wetter bei uns nichts. In der Nacht fallen vom Norden bis in die Mitte einzelne Schauer, die gewittrig sein können. An den Alpen mitunter Regengüsse. Am Tag verbreitet Schauer, die kräftig ausfallen können. In der Nordhälfte können Gewitter dabei sein. Später lassen die Schauer von Südwesten her nach, dann kann sich stellenweise die Sonne etwas durchsetzen. Morgen weht der Wind zeitweise frisch und stark böig aus südwestlichen bis westlichen Richtungen. Auf den Bergen, an den Küsten sowie bei Schauern und Gewittern können Sturmböen auftreten. Heute Nacht 15 Grad in der Lausitz und einstellige Werte im Sauerland. Am Tag 15 Grad im Bergland und 22 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Freitag ist es im Nordosten zunächst noch freundlich, sonst regnet es zeitweise. Am Samstag neben vielen Wolken, einzelnen Schauern und Gewittern hier und da mal längere sonnige Abschnitte. Darin ändert sich auch am Sonntag nichts.
Um 22.20 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Ingo Zamparoni schildert Ihnen den tiefen Fall des Stefan Mappus. Außerdem geht es um die Frage, ob ein neuer Bluttest, der das Down-Syndrom nachweisen kann, Fluch oder Segen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.